NDR Info. Das Forum. Ein kleines italienisches Eiscafé in Hamburg-Altona. Ein Dutzend Besucher. An einem der runden Tische sitzt Andreas Behn. Seinen richtigen Namen behält er für sich. Behn hat kurzgeschorene Haare, ein markantes Gesicht, ist ein durchtrainierter Typ.
Ich gehöre nicht zu denen, die nicht wissen, woher es kommt, sondern ich habe einmal in meinem Leben unsafe rumgemacht, wie man so schön sagt. Und bei diesem einen Mal, das war 1990, bis dahin war ich immer negativ durch mehrere Tests. Und ich habe das in dem Moment gemerkt und 3 Monate später bin ich hingegangen, noch wieder eine Untersuchung und seitdem bin ich positiv.
HIV-positiv ist Andreas Behn seit 18 Jahren.
In Deutschland leben fast 70.000 Menschen wie Andreas Behn. Das Virus hat sich tief in ihren Körperzellen eingenistet. Kein Medikament, keine Chemotherapie kann es besiegen. Es bleibt im Körper fest verankert. Es schlummert nur und wandelt sich, bleibt unangreifbar. Jahre später wird aus diesem HIV, aus dem menschlichen Immunschwächevirus, dann AIDS. Das erworbene Immunschwächesyndrom.
Und das bedeutet nicht, dass man dann zur nächsten Brücke geht und sich dann vor den Zug schmeißt. Heute gibt es eine echte Perspektive. Und die hat es eben vor 25 Jahren nicht gegeben. Aber die gibt es heute.
Fachleute gehen heute davon aus, mit mindestens 17 Jahren Lebenserwartung nach einer Infektion können Betroffene rechnen. Den Durchbruch im Kampf gegen die Krankheit gibt es nicht. Aber steten Fortschritt der Medizin, immer neue kleine Erfolge im Kampf gegen HIV. Andreas Behn mit seinen wachen Augen und seiner Energie erinnert nicht an die Bilder der Vergangenheit, an AIDS-Kranke, ausgemergelt, mit tief eingefallenen Augenhöhlen. Behn sieht gut aus, fit und sportlich. Doch der medizinische Fortschritt vernebelt den Blick auf HIV.
Ein Blick auf die aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts ist ernüchternd. Seit 2001 gab es Jahr für Jahr nicht weniger, sondern mehr Infizierte. Vor einer Woche veröffentlichte das Institut die neuesten Zahlen. In Deutschland stagniert die Zahl der Neuinfektionen jetzt auf hohem Niveau. Vermutlich 3.000 Menschen werden sich dieses Jahr mit HIV infizieren, genauso viele wie 2007. Welche Gruppen am stärksten betroffen sind, erklärt Elisabeth Pott, Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA.
Die größten Sorgen machen uns die Männer, die Sex mit Männern haben, denn in dieser Gruppe ist der Anstieg der Neudiagnosen und Neuinfektionen in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Das betrifft im Grunde alle Altersstufen. Das betrifft einmal junge, schwule Männer, die vielleicht in Szenen kommen, die ihnen bis dahin nicht so bekannt sind und wo sie die Situation noch nicht richtig einschätzen können. Es betrifft aber auch und eigentlich überwiegend Männer, die lange Jahre Schutzverhalten praktiziert haben und jetzt doch sich neu infizieren.
Für den Anstieg der Infektionszahlen in der gesamten Bevölkerung gibt es eine Reihe von Gründen. Eine zu geringe finanzielle Ausstattung der Präventionsprogramme und, so paradox es klingt, die Erfolge im Kampf gegen HIV.
Diejenigen, die sich infiziert haben, profitieren heute von einer ganzen Reihe von Medikamenten, die ja eingesetzt werden, um das Virus möglichst gut zu unterdrücken und zu verhindern, dass es sich im Körper ausbreitet und zu verhindern, dass es eben die Immunschwäche gibt, die schließlich zum Tod führt. Dort gibt es für ganz viele Menschen gute Erfolge. Und es gibt aber auch genügend, bei denen das nicht funktioniert. Also auch heute noch sterben in der Bundesrepublik, und zwar nicht wenige, Menschen an AIDS.
Das sagt Jörg Korrell von der AIDS-Hilfe Hamburg. Auch er weiß, die Erfolge täuschen allzu schnell über die Hartnäckigkeit des Virus hinweg. Nach wie vor ist die HIV-Infektion nicht heilbar, sondern führt irgendwann zwangsläufig zu AIDS. Die Krankheit endet immer tödlich. Experten wie Elisabeth Pott und Jörg Korrell verweisen auf die Zweischneidigkeit einer Verharmlosung der Krankheit. Mitte der 80er Jahre brachte der bayerische Politiker Peter Gauweiler noch bewachte Lager für HIV-Patienten ins Gespräch. Heute geht die Gesellschaft zwar noch nicht ganz entspannt, aber wesentlich aufgeklärter mit HIV-Kranken um. Der medizinische Fortschritt hat das Virus entdramatisiert. Mitte der 80er Jahre überlebten HIV-Infizierte im Schnitt nur 5 Jahre. Heute kann ein infizierter Mit-30er darauf hoffen, 70 Jahre und älter zu werden.
Paradox daran: Das längere Leben mit der Krankheit ist für alle Betroffenen, für ihre Kinder und Angehörigen ein unbezahlbarer Gewinn, aber es fördert den Anstieg von Neuinfektionen. Elisabeth Pott von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Das heißt, dass allein die statistische Wahrscheinlichkeit, wenn sich Schutzverhalten überhaupt nicht verändert, auf jemanden zu treffen, der infiziert ist, größer geworden ist. Das ist auch ein Faktor, den man mit berücksichtigen muss.
Zynisch formuliert, ein toter Infizierter kann das Virus nicht weitergeben, ein Lebender schon. Rund 650 Menschen starben in Deutschland im letzten Jahr an der Krankheit. 80% von ihnen waren Männer. Seit den ersten HIV-Diagnosen Mitte der 80er Jahre registrierten die Behörden über 85.000 AIDS-Tote in Deutschland.
Von Anfang an befasst sich die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit dem Thema. Die Behörde ist dem Bundesgesundheitsministerium nachgeordnet. Sie steuert bundesweite Aufklärungskampagnen. Gib AIDS keine Chance oder Mach's mit sind die bekanntesten. Sie sind ein ständig wiederholter Hinweis, wie der Kampf gegen die Krankheit zu gewinnen ist. Nicht durch Medikamente, sondern allein durch Kondome und Safer Sex.
Wir haben einen weiteren Punkt, der vielleicht sogar der wichtigste in der ganzen Entwicklung ist. Wir haben in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme anderer sexuell übertragbarer Krankheiten. Und die Untersuchungen zeigen uns, dass wenn eine andere sexuell übertragbare Krankheit vorliegt, dass dann die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit HIV um ein Vielfaches höher ist.
Über diese Krankheiten, so Pott, wisse kaum jemand Bescheid. Schlimmer noch, oft erkennen die Betroffenen nicht einmal, dass sie unter Syphilis, Chlamydien, Feigwarzen oder Tripper leiden. Die Krankheiten bleiben unbehandelt. Wie bei HIV stecken sich auch hier homosexuelle Männer am häufigsten an. Ungeschützter Analverkehr und kleine Verletzungen an der Schleimhaut begünstigen eine Infektion.
Ein weiterer Grund, warum seit 2001 die Zahl der Neuinfektionen stieg und nun auf hohem Niveau stagniert, sehen Jörg Korrell und Elisabeth Pott in der finanziellen Ausstattung der Behörde. Bis 2001 war die Strategie von Bundeszentrale, von Deutscher AIDS-Hilfe und ihren Dependancen in den Ländern erfolgreich. Die Prävention durch Aufklärung, durch bundesweite Initiativen hatte ebenso Erfolg wie die Kampagnen vor Ort, im Fernsehen, auf Plakaten oder in Zeitschriften. Die Zahl der neu infizierten Menschen sank von knapp 2500 Anfang der 90er Jahre auf unter 1500 im Jahr 2001. Aber mit dem Erfolg gingen die staatlichen Ausgaben für Präventionsmaßnahmen zurück.
Wir haben aus unseren Untersuchungen sehr gut beobachten können, dass als Ende der 90er Jahre die Reichweiten unserer Maßnahmen, ob es die Fernsehspots, die Kinospots, die Informationsmaterialien, die Veranstaltungen, als das alles rückläufig waren, dass da eine Art Entwarnungseffekt entstanden ist und die Leute einfach dachten, ach, da wird nicht mehr so viel gemacht. Offenbar ist das nicht mehr so gefährlich.
Dass die Infektionszahlen nun zumindest konstant bleiben, sehen Experten als Beleg für ihre These, nur mit steter Aufklärung, mit immer neuen Kampagnen, zugeschnitten auf die einzelnen Zielgruppen, sei Prävention erfolgreich. Seit 3 Jahren, alarmiert durch das Plus an Neuinfektionen, fließt wieder mehr Geld an die Bundeszentrale. 13 Millionen Euro stehen 2009 zur Verfügung.
60% der Gelder verbleibt bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 40% gehen an die Deutsche AIDS-Hilfe. Die regionalen Untergliederungen der AIDS-Hilfe bekommen ihre Mittel aus den Landeshaushalten. 440.000 Euro öffentlicher Mittel stehen der Hamburger AIDS-Hilfe zur Verfügung, plus Spendengelder. Ihr Angebot richtet sich vor allem an schwule Männer. 10 hauptamtliche und 90 ehrenamtliche Helfer, unter ihnen Jörg Korrell, haben einen direkten Draht in die homosexuellen Szene vor Ort. Die Helfer bieten Beratung, psychologische Betreuung für Betroffene, Unterstützung für das Leben mit HIV. Und die Präventionsarbeit der Hamburger reicht über die schwulen Szene hinaus.
Die Gruppe der heterosexuellen Jugendlichen ist nicht diejenige, die in der Infektionsstatistik des Robert-Koch-Institutes an erster Stelle rangiert. Wir sagen aber im Gegenteil, natürlich muss ich früh beginnen, wenn ich Jugendliche mit einer Präventionsbotschaft erreichen will. Da unternehmen wir besondere Anstrengungen bei Jugendlichen, bei den sogenannten bildungsfernen Jugendlichen, also diejenigen zu erreichen, die nicht von vornherein und gut über die Schule erreicht werden können.
Und so kommen jedes Jahr rund 3000 Jugendliche aus Haupt- und Realschulen in die Räume der Hamburger AIDS-Hilfe. Sie absolvieren den 2-stündigen HIV-Crashkurs, getrennt nach Jungen und Mädchen. Ohne Lehrer, ohne falsche Scheu vor den richtigen Fragen.
Das Programm sieht so aus, wir machen eine Einführung, eine kurze Begrüßung für Jungs und Mädchen zusammen. Und dann werden Jungs und Mädchen getrennt. Und anschließend wird Kondomgebrauch geübt. Ja, es wird geübt mit Kondomen und einem richtigen Dildo. Wir zeigen Ihnen halt, wie man ein Kondom überstreift und Sie können es dann selber nochmal ausprobieren.
So Doreen Friebe. Zusammen mit ihrem ehrenamtlichen Helferkollegen Christian Giebel von der AIDS-Hilfe arbeitet sie mit den Schülergruppen. In den beiden Seminarräumen liegen Kondome, eine Penisattrappe und Gleitmittel bereit. Dazu gibt es Broschüren und Faltblätter. Denn das Wissen um Übertragungswege und gefährliche Sexpraktiken ist oft nur in Ansätzen vorhanden. So aufgeklärt, wie die meisten Jugendlichen, vor allem die Jungs, oft tun, sind sie gar nicht.
Es gibt tatsächlich Jungs, die meinen, sie müssten kein Kondom benutzen, sondern die Pille würde auch vor HIV schützen. Es gibt Mädels, die dann auch mal sagen, alles schön und gut, was ihr uns erzählt, aber wenn ich dem Jungen nicht anbiete zu schlucken, dann kriege ich keinen Jungen. Also es gibt schon sehr extreme Fälle, aber überwiegend ist es so, dass schon Informationen da sind über HIV und AIDS und wie man es vermeiden kann.
Christian Giebel und seine Kollegin rücken noch die Tische in den Seminarräumen zurecht und hängen die Poster mit den Protagonisten der neuen Kampagne auf. Die Schauspielerin Christiane Paul, Fußballer Philipp Lahm, Rapper Sammy Deluxe und Eisschnellläuferin Anni Friesinger. 20 Schüler strömen in die AIDS-Hilfe. Giebel und Friebe besprechen sich kurz mit der Lehrerin, schicken sie freundlich, aber bestimmt nach Hause. Die Vorstellung beginnt.
Was ganz wichtig ist bei dieser Geschichte, die wir dann jetzt hier durchführen, wir unterhalten uns über HIV und AIDS. Das heißt, wir werden uns auch über Sex, Sexualität in jeder Form unterhalten, weil das ist eine der Wege, wie man sich den Virus einfangen kann. Es liegt natürlich viel an euch, euch zu beteiligen. Nur in einer Interaktion kann man das rausarbeiten. Was dabei ganz wichtig ist, ist der gegenseitige Respekt. Klar, also ihr wisst, was ihr sagen solltet und was nicht. Es gibt einfach so No-Go-Wörter wie halt hier auch. Trotzdem müsst ihr euch aber nicht anstrengen, hier derbst komplizierte, hochwertige Satzbauten jetzt hinzustellen. Das interessiert uns gar nicht. Also ihr könnt euch überlegen, so unterhalten.
Hallo!
Das Gegacker legt sich schnell bei Jungen und Mädchen. Und wo bei der Zigarette davor noch derbe Witze die Runde machten, herrscht Ruhe, konzentrierte Neugierde. Was genau besprochen wird, bleibt das Geheimnis der beiden Gruppen. Das Mikrofon bleibt draußen.
Ortswechsel. Zurück im Eiscafé in Altona. Andreas Behn bestellt noch einen Cappuccino, schiebt die leergetrunkene Tasse beiseite. Natürlich, erzählt er, würden ihm die Medikamente helfen. Er sei glücklich über die gute Versorgung am UKE, am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Hier haben die Mediziner auch seine Gene analysiert und festgestellt, er kann besser als andere mit dem Virus umgehen. Die Zellen der Krankheit vermehren sich weniger schnell. Infiziert bleibt er trotzdem. Die Erinnerung an die Zeit nach der Diagnose hat sich tief in sein Gedächtnis gebrannt.
Ein Jahr später oder anderthalb Jahre nach der Infektion, wo das dann bewusst war, richtig bewusst wurde, Nervenzusammenbruch, Selbstmordversuch, Einlieferung in eine psychiatrische Klinik, zwar nur für eine Nacht, aber dann wirklich also Kurzzeittherapie für Suizidgefährdete und solche Geschichten.
Geholfen haben ihm Freunde, sein Lebensgefährte. Auch seine Kollegen gingen aufgeklärt mit seiner Infektion um. Im UKE nahm er an mehreren Studien teil. All seine Befunde hat Behn für wissenschaftliche Forschungsarbeiten freigegeben. Heute kann er mit den Nebenwirkungen leben. Die Ärzte haben herausgefunden, welche Arznei Behn am besten verträgt. Das war nicht immer so.
So starke Nebenwirkungen, dass ich also auch nicht mehr arbeiten konnte. Weil das bestand nur noch, schlafen mindestens 10-12 Stunden, aus dem Bett hoch, nach 2 Stunden wieder müde werden und dann wirklich versuchen mit Kaffee trinken und irgendwie sich wach zu halten und dann irgendwann knallt man halt durch. Und das ist dann halt passiert.
Behn hat sich wieder gefangen, hat seine Ernährung umgestellt, Sport getrieben, die Krankheit angenommen und alles in die Wege geleitet, um möglichst lange zu überleben. Zurück in den Räumen der Hamburger AIDS-Hilfe. 2 Stunden Theorie und Praxis liegen hinter den Schülern. Viele Fragen sind geklärt. Erleichterung bei den Teilnehmern.
Hier kann man mehr frei sprechen, Umgangssprache. Und in der Schule muss man sich halt zurücknehmen wegen den Lehrern.
Ja, ich glaube, ein bisschen Angst bleibt immer. Aber hilft schon. Man weiß ja jetzt vieles durch die netten Damen.
Man weiß viel mehr darüber und man hat natürlich ein bisschen mehr Angst, aber ist nicht so wild.
Zum Abschluss der 2 Aufklärungsstunden stecken die Schüler Kondome, Broschüren und die Postkarten ein, auf denen Philipp Lahm und Sammy Deluxe für Aufklärung werben. Ihr Eintreten für die HIV-Prävention komme bei den Jugendlichen gut an, so Christian Giebel von der AIDS-Hilfe.
Bei der Jungsgruppe war es heute so, dass die schon auf diese bundesweiten Botschafter anspringen. Das ist nicht immer so, aber in dem Fall wirbelte schon Sammy Deluxe und besonders auch Philipp Lahm, als der Name fiel. Bei Philipp Lahm ist es besonders wichtig, dass er das macht, finde ich, weil er als Nationalspieler natürlich ein ganz anderes, unbeackertes Feld auch abdeckt. Und in dieser Kombi ist es gut, weil er als heterosexueller Fußballer in dem Bereich viel mehr bewirken kann als vielleicht Dirk Bach oder irgendeiner der Standard-Homosexuellen, die im Fernsehen dann immer mal so auftreten.
Am 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag. Werde auch du Botschafter. Gemeinsam mit uns, gemeinsam gegen AIDS.
Im Film gibt es Doubles für gefährliche Szenen. Im echten Leben nicht. Also denk dran, AIDS ist noch lange nicht heilbar.
Sei vorsichtig, denk mit, bau keine neuen Mauern auf und grenze niemanden aus, der AIDS hat.
Die Stars aus Kino, Sport und Musikbusiness als Botschafter gegen HIV sind eine Kampagne von vielen. Zu den ältesten gehört die Aktion Gib AIDS keine Chance. Überall bekannt ist die Mach's mit Plakatwerbung, neuerdings mit Kondomen über Spargel, Gurken, Erdbeeren oder Maiskolben. Dazu ein netter Spruch, der niemandem wehtut und der trotzdem wirke, so Elisabeth Pott, Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Wir haben alle unsere Medien, die wir in die Öffentlichkeit bringen, evaluiert. Das heißt, wir haben die überprüft im Hinblick auf die Akzeptanz in der Bevölkerung, im Hinblick darauf, dass die Botschaft verstanden wird und ankommt.
Geht es um die Art und Weise der Ansprache, lehnt die Bundeszentrale und mit ihr die AIDS-Hilfe drastische Motive strikt ab. Und genau in dieser Frage gibt es seit einem Jahr heftigen Streit. Auf der einen Seite die alteingesessenen staatlichen und halbstaatlichen Institutionen, Bundeszentrale, Deutsche AIDS-Stiftung und die AIDS-Hilfe, auf der anderen Seite die private Stiftung des ehemaligen Tennisprofis Michael Stich. Die hat ihren Sitz in Hamburg nahe der Außenalster am Mittelweg, repräsentativ gelegen in einer kleinen Stadtvilla.
Die Kampagnenfotos, um die es geht, hängen an prominenter Stelle an der Wand. 2x1 Meter groß schmücken sie die Wände im Konferenzraum der Michael-Stich-Stiftung. Entworfen von der renommierten Hamburger Werbeagentur Jung von Matt.
Auf dem Bild ist ein gekachelter Raum zu sehen, wo eine Liege drin ist, die sicherlich eine Liege darstellen soll, wie sie in Amerika, wenn ein Patient die Todesstrafe bekommt und gespritzt wird, also mit einem Medikament, wie auch immer. Und darauf sitzt ein kleines Baby, was den Daumen im Mund hat. Und der Spruch ist, verurteilen Sie Ihr Kind nicht unschuldig zum Tode.
Wir sind als AIDS-Hilfe, all unsere Netzwerke dazu, sehr empört gewesen, weil viele unserer Klienten wirklich völlig aufgelöst auf uns zukamen. Es gibt in der Kampagne aktuell, es gab das Gleiche schon mal im vergangenen Jahr, Diskriminierung gegenüber Menschen, die mit HIV leben oder die mit einer AIDS-Erkrankung leben, dass man das so nicht stehen lassen kann.
Jörg Korell bemängelt, kaum eine Mutter, die von ihrer Infektion wisse, würde das eigene Kind im Mutterleib anstecken. Viel eher würde sie medizinische Hilfe suchen. Und die kann, soweit ist die Medizin heutzutage, eine Übertragung im Mutterleib zu 99% ausschließen. Korell verweist darauf, dass mit dem Plakat HIV-infizierte Mütter diskriminiert würden. Stiftungschef Michael Stich hält dagegen. Er will aufklären und glaubt nicht, dass alle Frauen um die Gefahren und Möglichkeiten wüssten.
Nicht nur die AIDS-Hilfe Hamburg ist ein Kritiker, sondern eigentlich die AIDS-Hilfen grundsätzlich in Deutschland sind die Kritiker. Ich kann die Kritik zu einem gewissen Teil nicht teilen, weil es die Interpretation der AIDS-Hilfe und auch der Betroffenen ist, die dieses Motiv auf sich beziehen. Wir sprechen nicht die infizierte Frau an, die das Pech hatte, ein infiziertes Kind zur Welt zu bringen. Es tut mir die Frau leid und es tut mir das Kind leid. Beide tun mir leid. Wir sprechen die gesunde Mutter an, die glaubt, dass sie gesund ist, die noch kein Kind bekommen hat, die jetzt ein Kind haben möchte, vielleicht in der Schwangerschaft ist, sich mit dem Thema HIV-AIDS aber nie beschäftigt hat.
Diesen Frauen solle das Plakat einen Test nahebringen. Denn nur so könne eine Infektion aufgedeckt werden und die medizinische Hilfe für Mutter und Kind beginnen. Aber die Kritik an der Michael-Stich-Stiftung geht weiter. Der Ex-Tennisspieler, so seine Kritiker, kümmere sich um Probleme, die gar keine seien. Denn auf die Möglichkeit eines HIV-Tests weisen Gynäkologen schwangere Frauen schon heute hin. Und Säuglinge, die mit HIV zur Welt kommen oder sich, in seltenen Fällen, über die Muttermilch anstecken, machen hierzulande weniger als 1% der Neuinfektionen aus.
Das ist in der Bundesrepublik kein bedeutendes Übertragungsrisiko. Und wenn ich das kleine Risiko, was es noch gibt, reduzieren möchte, bin ich klug beraten, nicht nur mit den Frauen, sondern insbesondere mit den Ärztinnen und Ärzten zusammenzuarbeiten,
argumentiert Jörg Korell von der Hamburger AIDS-Hilfe. Genau das gehört aber zum Konzept der Michael-Stich-Stiftung. Sie finanziert 2 Stellen am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Ein Arzt und eine Arzthelferin kümmern sich dort ausschließlich um HIV-positive Kinder. Und unter Federführung der Stiftung besuchen Mediziner die Hamburger Schulen, um aufzuklären. Deren Botschaften, so Michael Stich, kämen bei den Schülern noch viel eher an als die von Pädagogen.
Abseits dieser Hahnenkämpfe bleibt die Frage, welche Form müssen Präventionskampagnen haben? Wie wirken sie am ehesten? Wann verschrecken sie die Menschen und bewirken das Gegenteil? Auch hier streiten Michael Stich Stiftung, die AIDS-Hilfen und die Kölner Bundeszentrale über den richtigen Weg. Zwar klebt die Stich Stiftung mittlerweile auch Plakate mit leisen Tönen. Schockierende Bilder und dramatische Werbespots im deutschen Fernsehen bleiben aber ihr Markenzeichen.
Ein Gepäckband auf dem Flughafen. Passagiere warten auf ihre Koffer. Kleine Kinder toben zwischendrin, beobachten die vorbeigleitenden Gepäckstücke. Plötzlich, hinter Taschen, Rollkoffern und Rucksäcken, liegt ein fast durchsichtiger Leichensack auf dem Fließband. Konturen eines toten Körpers. Panik bei den Passagieren. Die Kinder wenden sich erschrocken ab, weit aufgerissene Augen. Ganz alltäglich nähern sich zwei Flughafenmitarbeiter, hiefen die Leiche vom Band. Die eingeblendete Message:
Sie warten auf Ihren Koffer. 40 Millionen HIV-Infizierte warten auf den Tod. Sie könnten der Nächste sein.
Michael Stich ist überzeugt. Diese Bilder bleiben hängen und sie führen zum Nachdenken. Jörg Korell ist anderer Meinung.
Es gibt tatsächlich sehr häufig diese Meinung. Man kann das sehr häufig hören. Man muss einfach viel mehr schocken, dann werden die Menschen schon zur Vernunft kommen. Die Fachwelt widerlegt ihnen das sofort. Also die Präventionsarbeit und die Gesundheitsförderungsarbeit kann ihnen an ganz vielen Beispielen aufzeigen, dass das einzige Mittel, was wirksam ist, tatsächlich das Werben dafür ist, dass jeder für sich selber zu sorgen hat.
Wenn Sie dagegen mit sogenannten drastischen Bildern arbeiten, führt das zum Beispiel in der Regel zunächst mal zu Schuldzuweisungen. Und wenn Sie Menschen verurteilen, dann führt das in der Regel nicht dazu, dass Schutzverhalten verbessert oder gestärkt wird.
So Elisabeth Pott von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ex-Tennis-Profi Michael Stich versteht die Aufregung nicht, auch nicht die um das Plakat der platinblonden Schönheit. Die kniet mit Spitzenunterwäsche und High Heels vor einem nackten Mann, ihr Mund auf Höhe seiner Lenden, die Lippen umschließen den chromglänzenden Schaft eines Revolvers. Ein Hochglanzfoto, Pornostil.
Ich versuche die Zeit zu akzeptieren, in der wir heute leben. Und wir leben in einer extrem medialen Welt. Und es ist heute alles zugänglich. Es gibt nicht mehr YouTube, es gibt YouPorn, es gibt was auch immer alles im Internet, wo jeder darauf zugreifen kann. Und warum soll ich so tun, als wenn ich 1970 lebe, wenn ich im Jahr 2008 lebe? Deswegen immer wieder bin ich überhaupt kein Mensch, der das, was es gibt, als andere Angebote verteufelt oder sagt, das ist schlecht. Es hat absolut seine Berechtigung, hat auch seinen Effekt und hat auch seinen Sinn. Aber genauso hat diese Kampagne seinen Effekt und auch seinen Sinn, den aber andere partout nicht sehen wollen und auch einfach nicht zulassen, weil sie der Meinung sind, es macht jemand, der von dem Thema nichts versteht, das wird mir auch immer wieder oft gesagt, und der eigentlich sich einer medialen Welt bedient, das macht man mit dem Thema nicht.
Michael Stich zuckt mit den Schultern, lehnt sich zurück auf dem schwarzen Ledersofa in seinem Büro. Er wirft einen Blick auf die inkriminierten Fotos an der Wand gegenüber. Viel Ärger bereiten ihm die Spots und Bilder. Zuletzt scheiterte daran eine Zusammenarbeit mit dem katholischen Miserior-Hilfswerk. Kurz nachdem die Blowjob-Plakate überall in der Republik zu sehen waren, lehnte Miserior jede weitere Zusammenarbeit ab.
Es muss nicht jeder gut finden, aber ich glaube, dass die Resonanz und der Erfolg der Kampagne, nämlich in Form von Aufmerksamkeit, auch bei Schülern hängen bleiben, dieser Kampagne aber absolut eine Rechtfertigung gibt und auch einen Erfolg darstellt.
Wie und ob die Kampagne ankommt, zeigt ein Besuch an einem Hamburger Gymnasium. Die Schüler stehen kurz vor dem Abitur. Für die meisten von ihnen war HIV schon oft Unterrichtsthema, besonders im Leistungskurs Biologie. Vorn auf dem Pult sitzt ihre Lehrerin.
Okay, also ihr wärt alle der Meinung, ihr würdet, wenn ihr den HIV-Test jetzt bei einem neuen Freund nicht habt, dann nicht auf Geschlechtsverkehr ohne Kondom euch einlassen, sondern dann sagen, dann eben nicht.
Die Plakate kennen hier alle. Die Gemüse- und Obstmotive mit übergerollten Kondomen und auch die drastischen Bilder mit dem Säugling in der Todeszelle. Zu hart findet nur ein Schüler diese Fotos.
Diese neue Kampagne mit den Gurken oder so bringt mehr, weil dieses Thema halt in einer anderen Weise angegangen wird. So wird mehr auf die Jugendlichen eingegangen, sodass die auch halt mit diesem Thema dann auch leichter umgehen.
Ihm gegenüber sitzt eine Mädchenriege, schüttelt die Köpfe, einige melden sich.
Bei mir persönlich wäre es so, dass durch die Bilder erreicht man ja die emotionale Ebene sozusagen. Und damit bleibt es mir persönlich länger im Kopf und mache ich mir mehr Gedanken darüber, als wenn ich eine lustige Werbung mit einem Kondom über einer Gurke sehe, weil das hake ich dann als lustig ab und das war's dann als neue Werbekampagne so zur Kenntnis genommen. Bilder, die schocken, regen einfach auch mehr zum Denken an.
Ich glaube, dass man gewisse Leute einfach nur mit einer Schockinformation sozusagen auch erreicht. Und mir persönlich ist diese Kampagne sehr in Erinnerung geblieben und ich glaube, das ist das, was erreicht werden soll.
Die Lehrerin nickt, will wissen, wie offen die Jugendlichen das Thema behandeln, wie aufgeklärt sie untereinander mit HIV und AIDS umgehen.
In unserem Alter wird damit, glaube ich, einfach noch nicht offen umgegangen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir auch gar keinen HIV-Infizierten kennen, weil einfach damit noch, es gibt noch keinen Umgang mit der Krankheit, weil wir, glaube ich, einfach noch zu jung sind. Und wenn jemand in unserem Umfeld irgendwie infiziert ist, würde da, glaube ich, gar keiner drüber reden. Ich denke, es ist ein Tabuthema momentan in vielen Köpfen, glaube ich noch.
Den Test und dann das Kondom oder sonst wie, sondern mit Kondom könnte man sich ja auch noch auf mehr einlassen.
Aber wie sie sich schützen können, das wüssten die Jugendlichen, glaubt ihre Lehrerin. Auch Jörg Korell von der Hamburger AIDS-Hilfe kennt das Phänomen. Über den Schutz vor HIV werde viel gesprochen, sehr viel weniger allerdings über die Lebenswelten von Betroffenen, ihre Probleme am Arbeitsplatz und den Umgang mit alltäglichen Diskriminierungen. Auch die Infizierten selbst behielten ihre Infektion viel öfter als früher für sich.
Es gibt in meiner Wahrnehmung wesentlich weniger Personen mit HIV, die heute offen über ihre Viren, über ihr Leben mit HIV oder über Leben mit einer AIDS-Erkrankung sprechen. Das ist vor Jahren, also in den Zeiten des großen gesellschaftlichen Drucks, erstaunlicherweise anders gewesen. Also es fehlen so ein bisschen die lebenden Beispiele, es fehlen die Vorbilder, denn jeder ist heimlich geworden mit HIV.
Andreas Behn bestätigt das. Früher hat er oft Interviews unter seinem richtigen Namen gegeben. Heute ist er vorsichtiger geworden. Die Medikamente ermöglichen ihm ein unauffälliges Leben. Der Tarnname schützt ihn vor neugierigen Nachfragen, erspart ihm schon 100-fach gegebene Erklärungen. Behn glaubt, dass die von HIV betroffenen Schwulen nur das tun, was sich in seinen Augen in der gesamten Gesellschaft abspielt.
Das hat es am Anfang, als diese Krankheit aufkam, das eine riesige Solidarisierung zwischen homosexuellen Menschen und dann mit allen Menschen gegeben, die betroffen waren. Und in den Industrienationen entsolidarisiert sich das wieder. Das ist mit so Ich-Gesellschaft. Und das ist natürlich, da sind die Homosexuellen nicht auszunehmen. Und deswegen ist das vielleicht einer der Gründe.
Schließlich seien Schwule wie Heterosexuelle, gesunde wie infizierte Menschen von der angespannten wirtschaftlichen Lage betroffen. Viele HIV-positive Arbeitnehmer wollen durch ein Outing ihren Job nicht gefährden, wollen weiter arbeiten, Teil der Arbeitswelt bleiben. Andreas Behn hat seinen alten Job aufgegeben. Dem Stress war er nicht mehr gewachsen. Sein Ausweg hieß vorzeitiger Ruhestand. Er engagiert sich bei der AIDS-Hilfe, gibt Trainerstunden im Fitnessstudio und bleibt auf diese Weise selber fit. Der durchtrainierte Mit-50er will gesund bleiben. So gesund, wie es mit einer HIV-Infektion möglich ist.
Aber, so hart das vielleicht klingt, ich bin trotzdem immer noch der Todbringer. Ich kann jemanden infizieren. Und deswegen der Aufruf, testen lassen, testen lassen. Lieber wissen, dass ich's bin, als es nicht zu wissen und damit sich rauszurücken, ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das geht hier nicht um Schnupfen, sondern das geht um eine Krankheit, die ich zumindest als absoluten Wechsel in meinem ganzen Leben empfunden habe.
Testen, testen, testen fordert er. Und, so Behn, alle Beteiligten in der Präventionsarbeit sollten ihre Grabenkämpfe beenden. Denn am Ende hätten alle das gleiche Ziel, HIV zurückzudrängen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.